Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was löst die Geschichte, die wir eben gehört haben, in Ihnen aus? So ein gewisses Gruseln, Ekel? Wenn ich diesen Bericht höre oder lese, dann steht mir sofort ein bestimmtes Bild vor Augen. Ich habe es Ihnen mal mitgebracht. Lassen Sie es mal einen Moment auf sich wirken. Kommt's? Jawohl. Kennen Sie? Ich weiß nicht mehr genau, ob das in meiner Kinderbibel war. Ich glaube aber eher, wir hatten noch so ein anderes Buch mit Bildern zur Bibel. Und wenn man da so drauf schaut, im Vordergrund die Leute, die mit den Schlangen kämpfen. Mindestens einer ist schon tot, wahrscheinlich zwei. Und im Hintergrund die, die auf die Schlange schauen und leben. Das mit dem Blick zum Leben habe ich auch mitgekriegt, aber ich glaube, den Haupteindruck auf mich als Kind machten die Schlangen und die Leute im Vordergrund. Ja, und jetzt soll ich darüber predigen. Eine Geschichte, die sich immer doch mit einem gewissen Ekel und einem gewissen Gruseln verbunden hat. Aber ich glaube, dass es eine Geschichte ist, an der wir viel lernen können. An der wir etwas lernen können, wie schwer Sünde wiegt, dass Sünde keine Kleinigkeit ist. Wir können etwas lernen darüber, wozu Gott Schwierigkeiten in unserem Leben gebrauchen kann. Und wir können etwas über das Wunder der Gnade, der Rettung lernen. Und es ist sehr spannend, dass diese Geschichte von Jesus im Neuen Testament aufgenommen wird in einem Nachtgespräch mit Nikodemus, als er ihm versucht deutlich zu machen, wer er, Jesus, ist und was es mit ihm auf sich hat. Dann nimmt er das auf und sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, auf den Stab gestellt, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an den Glauben gerettet werden. Also eine Geschichte, die etwas auch uns über Jesus und die Rettung in ihm deutlich macht. Drei Überschriften. Sünde ist keine Kleinigkeit. Sünde hat Gewicht. Ich möchte Sie noch ein bisschen hineinnehmen in die Situation. Weil eigentlich müsste man meinen, nach dem, was das Volk gerade erlebt hat, wovon die ersten drei Verse dieses Kapitels berichten, dass sie eigentlich in einer Hochstimmung sind. Gott hat ihnen ein großes Erlebnis geschenkt. Gott hat ihnen einen großen Sieg geschenkt. Und das wäre eigentlich dazu angetan, mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Mut in die Zukunft zu gehen. Der Ort, an dem sie sich gerade befinden, hatte jahrzehntelang einen sehr schlechten Ruf gehabt, beziehungsweise sehr schlechte Erinnerungen waren damit verbunden. Horma. Welche Erinnerungen waren damit verbunden? Das Volk war aus Ägypten ausgezogen, durch die Wüste. Gott hatte mit ihnen einen Bund geschlossen am Berg Sinai. Und dann waren sie weitergezogen in Richtung auf das gelobte Land, das Land, wo Milch und Honig fließen, also wo man alles hat, was man zum Leben braucht. Und dann waren sie vor der Grenze dieses Landes gewesen und hatten schon mal ein paar Leute hingeschickt. Schaut euch mal um, erkundet das Land für uns. Und dann waren sie zurückgekommen und ihre Botschaft lautete, keine Chance. Die Leute sind zu stark, die Städte sind zu sehr befestigt, wir haben keine Chance, in dieses Land jemals reinzukommen, egal was Gott gesagt hat. Zwei von den Kundschaftern bewerteten das anders. Die sagten, wenn Gott es gesagt hat, dann wird er es auch tun. Aber das Volk schloss sich der Mehrheit an und sie fingen an zu lamentieren. Warum sind wir hier in der Wüste, wenn wir hier sterben werden? Und dann verhängte Gott 40 Jahre Wüste, 40 Jahre Umwege. Dann sagte Gott, okay, alle, die aus Ägypten ausgezogen sind, werden das neue Land eben wirklich nicht erreichen. Sie werden sterben unterwegs. Es muss erst eine neue Generation heranwachsen, eine Generation, die in der Wüste, in den Schwierigkeiten Glauben gelernt hat. Mit denen will ich dann in dieses Land ziehen. Natürlich war das Volk damit nicht einverstanden. Und so versuchten sie auf eigene Faust einen Angriff auf dieses Land und wurden vernichtend geschlagen. Und dann heißt es da, und sie wurden zerstreut, vertrieben bis nach Horma. Erinnerung an eine der schmerzlichsten Niederlagen, die sie in den letzten Jahrzehnten erlebt hatten. Aber jetzt hatte Gott ihnen an diesem Ort einen Sieg geschenkt. Ein Zeichen, dass er da ist. Ein Zeichen, dass er Macht hat. Vorher hatten sie Abschied nehmen müssen von Aaron, dem Bruder von Mose, der so wichtig gewesen war, auch für die Jahrzehnte, die hinter ihnen lagen. Oberster Priester, der in besonderer Weise das Volk vor Gott vertrat, neben Mose. Aber auch er gehörte zu dieser Generation, die das Land nicht erreichen sollten. Und selbst Mose würde nicht lebend dorthin kommen. Große Erfahrung, begeistert. Jetzt können wir es anpacken. Und dann die nächste Schwierigkeit. Sie hatten Verhandlungen geführt mit dem König von Edom, dass er sie wenigstens auf der Hauptstraße durchziehen lassen würde, durchs Land. Sie wollten das Land im Frieden durchziehen. Sie wollten sogar für alles bezahlen, was sie an Proviant brauchten. Sie wollten nichts erbeuten. Sie wollten einfach nur in Frieden durchziehen. Und er sagte nein. Und darum mussten sie einen Umweg machen und wieder durch die Wüste. Und es ist vermutlich noch nicht lange her, aber jetzt kippt die Stimmung. In der Übersetzung, die wir gelesen haben, hieß es, sie werden ungeduldig. Sie verlieren die Geduld. Das, was da steht, ist wahrscheinlich noch stärker zu übersetzen. Und wenn man andere Dinge vergleicht, dann ist mir ein alter Ausdruck eingefallen. Ich weiß nicht, ob Sie den auch kennen oder verwenden. Ich bin etwas Sterbensleid, zum Sterben leid. Kennt jemand? Ja. Das ist die Haltung. Wir sind es absolut leid. Wir könnten sterben. Unterwegs wurden es die Israeliten sterbensleid, physisch erschöpft, emotional gestresst, geistlich ausgetrocknet. Und klagten Gott und Mose an, warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir hier in der Wüste sterben? Hier gibt's weder Brot noch Wasser und dieses Manna können wir nicht mehr sehen. Auch das müsste man eigentlich kräftiger übersetzen. Da steht gar nicht Manna, sondern da steht, diesen Fraß können wir nicht mehr sehen. Und gemeint war das Manna. Sie wenden sich gegen Mose und gegen Gott. Früher haben sie schon öfter gegen Mose rebelliert und Aaron. und haben ihm Vorwürfe gemacht. Aber jetzt richten sich die Vorwürfe auch und direkt an Gott. Und von daher hat diese Situation besonderes Gewicht. Denn das, was sie tun, verleugnet alles, was Gott bis jetzt für sie getan hat. Warum habt ihr uns aus Ägypten rausgeführt? Schon vergessen? Ihr habt doch geschrien. Ihr habt geschrien, dass ihr es nicht aushaltet, unterdrückt zu werden, ständig diese harten Arbeiten zu machen, dass die männlichen Nachkommen umgebracht werden. Ihr habt geschrien und gesagt, ihr haltet es nicht aus. Gott, mach uns frei. Und Gott hatte frei gemacht, hatte sie rausgeführt, hatte große Wunder vollbracht. Erstmal, um überhaupt den Pharao zu zwingen, diese billigen Arbeitskräfte gehen zu lassen. Und dann hat er sie auf wunderbare Weise durchs Meer geführt und in der Wüste erhalten. Hier gibt es weder Brot noch Wasser. Na und? Schon vergessen, dass Gott immer wieder für euch gesorgt hat? Und als es kein Wasser aus einer Quelle mehr gab, da hat Gott Wasser aus einem Felsen kommen lassen. Und das, was ihr als Fraß bezeichnet, ist das, womit Gott euch seit Jahrzehnten durchgebracht hat. Wunderbare Speise, die euch versorgt hat, auf wunderbare Weise da ist, damit ihr keine Not leiden müsst. Große Vergesslichkeit. Und ich frage mich, ist das bei uns nicht auch manchmal so? Diese große Vergesslichkeit, was hat Gott uns eigentlich alles schon Gutes getan? Und jetzt kommt eine Schwierigkeit und alles, was Gott getan hat, wird zur Seite getan. Ja, sie leugnen es. Gottes Rettung, Gottes Heilshandeln, Gottes Bund mit ihnen. Ihr seid mein Volk, ich bin euer Gott, nichts mehr wert. Sie rechnen nicht mit Gottes Kraft, sie vertrauen ihm nicht mehr. Sie rechnen nicht mit Gottes Wort, dass er gesagt hat, ich bringe euch ans Ziel. Sie schätzen Gottes Großzügigkeit gering, erkennen seine Gnade nicht an. Auch vorher hatten sie ja schon gemurrt und geklagt und sich gegen Mose und Gottes Beauftragte gestellt. Und in der Regel war es so, dass Gott sogar auf dieses Meckern mit einem Wunder geantwortet hatte. Letztlich akzeptieren sie aber auch Gottes Entscheidungsfreiheit nicht, dass Gott souverän ist, dass er den Überblick hat und nicht sie. Und dass Gott damals diesen Umweg verhängt hat, nicht aus Rachsucht, sondern um Menschen zu bilden, zu prägen, die fähig sind, die Aufgaben zu tun, die er will. Auch das gestehen sie ihm nicht zu. Ist nicht auch bei uns manchmal so, dass wir uns auflehnen, Gott, warum mutest du mir das zu? Wie sagt Hiob, einer, der wie kein anderer Leid erlebt hat, das Gute haben wir aus Gottes Hand genommen. Sollen wir jetzt nicht auch das andere annehmen? Sie lehnen sich gegen Gott auf und sind undankbar für alles Gute, was er ihnen getan hat. Und Paulus sagt mal im Römerbrief, Undankbarkeit, das ist eigentlich Gottlosigkeit. Das ist heidnisch. Das ist das, wie wir Menschen leben ohne Gott. Ihm nicht zu danken für alles Gute, was er getan hat. Und wenn uns unsere Notlagen im Leben auf einmal gewichtiger erscheinen als das, was Gott in Jesus zu unserem Heil getan hat, dann vergessen wir das. Und ich finde mich wieder in diesen Israeliten und in ihrer Vergesslichkeit. Bisher hat Gott meistens mit einem Wunder reagiert und doch noch einmal etwas für sie getan. Aber anscheinend ist diese Auflehnung, die sie jetzt ihm gegenüber bringen, zu schwer, um einfach drüber hinwegzugehen. Da schickte der Herr Giftschlangen. Viele der Israeliten wurden gebissen und starben. Daraufhin liefen die Leute zu Mose und riefen: Wir haben Schuld auf uns geladen, wir haben gesündigt, als wir dem Herrn und dir Vorwürfe machten. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Das nächste Stichwort, das ich aufgeschrieben habe, lautet: Wozu Gott Schwierigkeiten gebrauchen kann. Manchmal lernen wir nur auf die harte Tour. Und wir merken erst, was wir tun und wo wir uns gegen Gott stellen und vergehen, wenn auf einmal es noch schwieriger wird. Wir mit noch größeren Problemen konfrontiert werden. Gott ist die Anklagen der Menschen müde. Und wie oft klagen wir eigentlich Gott an? Wie kann Gott eigentlich das zulassen? Wie kann Gott? Und hier liefert er sie den giftigen Schlangen aus. Wirklich eklig. Und ich fand das bestätigt von jemandem, der vor gut 100 Jahren durch diese Gegend gezogen ist. Ich weiß nicht, sagt Ihnen Lawrence von Ägypten was? Die Älteren kennen vielleicht noch irgendeinen Film, der diesen Abenteurer beschreibt. Und er hat über seine Wanderungen und Erfahrungen dort in diesen Wüstengegenden geschrieben. Und über die Gegend, um die es hier geht, schreibt er zum Beispiel Folgendes: Hoffnungslosigkeit und Traurigkeit. Tiefer als alle offenen Wüsten, die wir durchquert hatten, da war etwas Unheimliches, etwas aktiv Böses in diesem von Schlangen heimgesuchten Sirhan. Scheint ist das eine andere Bezeichnung für diese Gegend. Voller Salzwasser, karger Palmen und Büsche, die weder als Weide noch als Feuerholz dienten. Und weiter: Die Schlangenplage, die uns seit unserem ersten Eintritt in das Stück heute heimgesucht hatte, erreichte einen denkwürdigen Höhepunkt und wurde zu einem Schrecken. Dieses Jahr schien das Tal von Hornottern und Puffottern, Kobras und schwarzen Schlangen zu wimmeln. Bei Nacht war Bewegung gefährlich. Wir hielten es für notwendig, mit Stöcken zu gehen und auf die Büsche zu schlagen, während wir vorsichtig auf nackten Füßen hindurchschritten. Sie gingen uns so auf die Nerven, dass die mutigsten von uns Angst hatten, den Boden zu berühren. Und schon vom assyrischen König und Feldherrn Assarhaddon wird berichtet, dass er mit seiner Armee mal nach Ägypten zog. Und dann heißt es, dass sie unterwegs angegriffen wurden von zweiköpfigen Schlangen, deren Angriff den Tod bedeutete. Also wirklich eine gefährliche Gegend. Und die Israeliten erkennen in dem, was Gott zulässt, Gottes Handeln, Gottes Gericht. Und was lernen sie? Oder was kann man an dieser Stelle lernen? Sie lernen, Freunde sind wichtig. Und zwar echte Freunde, die auch in der Not da sind. Freunde, die einfach nur mit meckern und sich mit auflehnen, die scheinen ihnen in dieser Situation nicht zu nützen, denn sie kommen auf einmal zu Mose. Zu Mose, den sie vorher angegriffen und dem sie vorher Vorwürfe gemacht haben, aber von dem sie wissen, er war immer loyal zu seinem Volk. Er war immer ein Freund der Menschen. Selbst in der Situation, als Gott mal den Kaffee so aufhatte, dass er sagte: Ich werde das ganze Volk vernichten, Mose, und mit dir fange ich neu an und deine Nachkommen werden das neue Volk. Da sagt Gott nein, sagt Mose zu Gott: Nein, lass es sein. Was sollen die anderen sagen, wenn du dieses Volk nicht durchgebracht hast? Ich nicht. Erbarm dich über sie. So hatte Mose sich damals schon für sie eingesetzt und sie wussten, das ist ein treuer Freund. Und den suchen sie jetzt auf, egal was sie vorher über ihn gesagt haben. Freundschaft ist in der Bibel ein wichtiges Thema. In den Weisheitsschriften wird die Freundschaft hoch gerühmt. Und auch Jesus schätzte es, Freunde zu haben. Und als Jesus kurz vor seinem Abschied mit ihnen nochmal zusammen war, da hat er sich ausdrücklich bei ihnen nochmal bedankt und gesagt, danke, dass ihr da wart in allen schwierigen Situationen, durch die ich durch musste. Selbst Jesus schätzte solche Freundschaft. Freunde sind wichtig in schwierigen Situationen, das lernen sie. Sie nehmen wahr, wie zerstörerisch die Sünde ist und gewirkt hat. Aber sie müssen erst mit Fieber auf dem Bett liegen und merken, wie das Leben verschwindet, bis es ihnen leicht fällt zu sagen, wir haben gesündigt, wir haben falsch geredet, wir haben falsch gehandelt, das war nicht gut, tut uns leid. Aber sie merken es, wenigstens jetzt. Und sie merken, beten ist entscheidend. Wir brauchen einen, der für uns betet. Selber trauen sie sich nämlich nicht. Vorher gegen Gott geredet, jetzt ihn um Hilfe bitten. Wir brauchen einen, der das für uns tut. Und da wissen sie, dass sie bei Mose an der richtigen Adresse sind. Jemand, der für sie betet. Aus dem verleumdeten Leiter wird der benötigte Fürbitter. Interessant. Die Prioritäten werden anders. Druck kann in unserem Leben dazu dienen, uns enger mit Gott zu verbinden. Ich fand das spannend in einer Auslegung, da sagte jemand, wenn man zwei Holzstücke aufeinander leimt, dann kommt zu dem Leim auch noch der Druck. Und dann wird eine Verbindung wirklich fest. Und so kann Druck uns enger und fester mit Gott verbinden. Und Fürbitter werden gebraucht. Wie viele Menschen um uns herum haben es verlernt zu beten? Beten nie für sich selbst, für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder. Wer wird's tun? Sind wir da nicht herausgefordert als Menschen, die wissen, was Gebet bedeutet, für sie einzutreten? Politiker, Wirtschaftsverantwortliche, Leute im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, wie viele von ihnen müssen schwere und schwierige Entscheidungen treffen, haben keinen Zugang zum Gebet, um Gott zu bitten, um Weisheit und klaren Blick. Ist das nicht die Herausforderung an uns, solche Menschen ins Gebet einzuschließen? Das kann man manchmal in Drucksituationen lernen, wie wichtig Gebet ist. Aber jetzt der Schwerpunkt dieses Textes. Ich habe es überschrieben, Amazing Grace, das Wunder der Gnade. Sie kommen und bitten Mose, und Mose betete für das Volk. Da sprach der Herr zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Jeder, der sie anschaut, nachdem er gebissen wurde, wird am Leben bleiben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an der Spitze einer Stange. Jeder, der von einer Schlange gebissen wurde und dann die bronzene Schlange anschaute, wurde gerettet, blieb am Leben. Umgeben von sterbenden Menschen wendet Mose sich an Gott und Gott zeigt einen Weg zur Rettung. Und hier kann man viel über Gottes Rettung, über Gottes Gnade lernen. Gott sucht den Weg aus, auf dem die Rettung kommt. Irgendwie ist das doch komisch, oder? Was soll so eine Schlange aus Bronze helfen, wenn man Gift im Körper hat? Man könnte meinen, irgendwie ein unsinniges Ding. Das ist genauso eklig wie die echten Schlangen. Zumindest auf dem Bild, was wir gesehen haben. Manche sagen dann, ja, das ist so magisch. Man erwartete, dass eben in dieser Darstellung der Schlange noch mehr Kraft war, als das, was in den Giftschlangen war. Nein, sie hätten noch so viele und noch so große Schlangen machen können. Wenn Gott nicht gesagt hätte, dass das der Weg zur Rettung ist, es hätte niemandem geholfen. Gott setzt ein Zeichen und da erinnert sie etwas. Sie haben ja vorher an Ägypten zurückgedacht. Da konnten wir leben. Und die Ägypter, die hatten solche Feldzeichen, solche Stäbe, die den Göttern geweiht waren und heilig waren. Die nahmen sie mit, wenn sie Kriegszüge führten. Und da gab es auch welche, auf denen Schlangen dargestellt waren, weil die Schlange ein Symbol in der ägyptischen Kultur war für Macht, aber auch für Gefährlichkeit. Und mit diesem Zeichen macht Gott deutlich, nee, das, was die Ägypter haben, das hätte euch nicht geholfen. Die könnten euch nicht helfen, auch die ägyptischen Götter nicht. Aber ich kann euch helfen und ich nutze das als ein Zeichen. Hätte Gott nicht einfach auch die Schlangen verschwinden lassen können? Vielleicht hätten sie dann gesagt, war Zufall. Gegangen wie gekommen. Was hat das mit Gott zu tun? Wenn Gott ihnen eine Arznei, eine Medizin gegeben hätte, hätten sie vielleicht gesagt, ja klar, das lag an der Medizin. Was hat das mit Gott zu tun? Gott nutzt dieses Zeichen, was in sich unsinnig wäre und niemandem helfen könnte, um deutlich zu machen, nur von Gott kommt wirklich die Rettung. Und diese Rettung ist unverdient. Sie haben sich nichts verdient. Sie haben keine Zeit, erst ihr Leben zu überprüfen und zu gucken, wie sie besser werden können. Keine religiöse Hingabe, keine moralischen Taten, keine geistlichen Höhenflüge, all das gar nicht mehr möglich, sondern nur noch ein hilfesuchender Blick, in dem Vertrauen steckt, dass Gott es tun wird. Gott öffnet ihnen den Weg zur Rettung völlig unverdient. Der Gott, den sie vorher verunglimpft haben, dessen Rettungstaten sie als unwichtig angesehen und diffamiert haben, der, dessen Namen sie schlecht gemacht haben durch ihr Tun und ihr Reden, der rettet sie jetzt. Und es wird zu einem Sinnbild für das, was Jesus getan hat. Im Gespräch mit Nikodemus, Johannes 3, und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einen Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet, erhöht werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat, unverdient. In der Hinwendung zu Jesus, im Vertrauen auf ihn, kommt das Heil, die Rettung. Nichts leisten, nur an Jesus glauben, dass er der Retter ist und dass wir gerettet sind durch ihn. Und da sind wir wieder beim Wochenspruch. Unverdient, vorauseilend, als wir noch Sünder waren, noch unser eigenes Leben gelebt haben, uns von Gott abgewendet haben, Paulus sagt im Umfeld sogar, zu Feinden Gottes geworden sind, da ist Jesus für uns gestorben und Gott hat seine Liebe zu uns unter Beweis gestellt, unverdient. Rettung, unverdient, aber dringend nötig. Wenn jemand gebissen wurde, starben die Menschen innerhalb von wenigen Stunden. Das Gift zerstörte das Leben. Da war keine Zeit für lange Debatten, ob so ein Zeichen wirklich helfen kann. Ob das wirklich Gott ist, der das gesagt hat? Solche Debatten können andere führen. Wer gebissen wurde, stand nur vor der einen Frage, gucke ich hin oder nicht? Wenn ich leben will, muss ich hinschauen. C.S. Lewis, er war Professor für mittelalterliche Literatur in Oxford, Aber jemand, der, nachdem er Atheist war, zum Glauben gekommen ist und der sehr viele Dinge des Glaubens tief durchdacht hat und jemand, der selbst in seinem Leben auch mit viel Leid und Schwierigkeiten kämpfen musste, der hat mal gesagt, Leid ist das Megafon Gottes, um eine taube Welt aufzurütteln, aufzuwecken. Könnte das vielleicht so sein, dass Gott uns durch manche Dinge erstmal aufrütteln muss, damit wir merken, wie dringend nötig wir Rettung brauchen? Ernsthafte Umkehr, die passiert hier. Umkehr, sagt die Bibel, hat auch etwas mit einem neuen Denken zu tun. Erneuert euer Denken, sagt Paulus mal im Römerbrief. Denkt anders und das passiert hier. Die Leute denken anders über Gott, anders übers Leben und anders über sich selbst, nachdem sie auf die Schlangen geblickt hatten. Gott war auf einmal nicht mehr der, der ihnen eine unzureichende Versorgung zumutet, einer, der sie hängen lässt. Gott war ihr Retter. Das Leben war nicht mehr eine schwere Last, die man kaum noch ertragen kann, sondern das Leben war eine neue Chance, erstrebenswert. Und das Essen war nicht mehr ein kulinarisches Problem, sondern ein großes Geschenk der Versorgung Gottes. Ernsthafte Umkehr, darum geht es. Dass wir uns Jesus zuwenden und damit aber auch sich unser Leben und Denken auch über diese Welt und andere Dinge verändert. Gnädig vermittelt, schon von der Fürbitte des Mose gesprochen. Mose wird hier zu einem Vorbild eigentlich auch für Jesus. Er tritt dazwischen, bittet für das Volk und Gott hört. Und das Neue Testament sagt, der eigentliche Vermittler ist Jesus. Er vermittelt zwischen uns und Gott, macht uns für Gott wieder angenehm. Und er vertritt uns sogar, indem er für uns betet. Gnädig vermittelt. Von Gott selbst garantiert. Gott steht für das ein. Wer hinschaut, wird gerettet. Gott setzt das Zeichen ein und er begleitet es mit seinem Wort. Er macht es sichtbar und er macht es hörbar. Und dabei wirkt nicht das Zeichen in sich. Die Handwerker hätten so viele Schlangen machen können, wie sie wollen, und die Leute hätten sie in die Hand nehmen können und was weiß ich. Aber sie hätten nicht geholfen, wenn nicht Gott gesagt hätte, so rette ich euch. Martin Luther hat mal in einer Auslegung zu diesem Abschnitt gesagt, die Ursache zur Heilung lag in Gottes Aufforderung und in seiner Zusage der Rettung. Und dazu gebraucht er dann auch das aufgerichtete Zeichen. Gnade, Rettung. Und das für jeden erreichbar. Keiner ist da im Vorteil, auch die Priester nicht, die sonst Gott immer näher waren. Und die Leviten, die Chorsänger im Gottesdienst, auch die waren nicht näher dran. Alle hatten nur diesen einen gleichen Weg. Hinschauen und gerettet werden. Keine Einschränkung auf bestimmte Familien, auf bestimmte Herkunft, Volkszugehörigkeit, Hautfarbe, Geschlecht, politische Einstellung. Entscheidend ist, dass für alle der gleiche Weg offen ist. Nur wer sich weigert hinzuschauen, nur wer sich weigert zu vertrauen, der ist ausgeschlossen, aber nicht durch Gott, sondern durch sich selbst. Ja, es will persönlich angeeignet werden. Jeder konnte hinschauen, aber nicht jeder schaute hin. Nur wer hinschaute, wurde gerettet. Vielleicht fanden es manche zu billig. Man kann doch nicht einfach nur dahin gucken. Das ist zu wenig durchdacht, nicht intellektuell genug. So wie manche Menschen den Glauben zu billig finden. Da muss man sich doch erst mehr anstrengen. Da muss man doch irgendwie was beitragen. Nein. Junge können es genau wie Alte, Schwache wie Starke, Dumme wie Kluge, Arme genauso wie Reiche. Weil für alle der gleiche Weg gilt und für alle die Einladung ist, schau hin, vertrau dich dem an. Und dann ist es sofort wirksam. In dem Moment, wo sie hinschauten, verlor das Gift im Körper seine Wirkung. Der einzig mögliche Ausgang war der Tod und jetzt kam das Leben zurück. Und die Bibel sagt, so ist das mit Jesus. Das Gift, das unser Leben alle ruiniert und in all unseren Adern fließt, ist die Sünde. Das Leben ohne Gott, auf eigene Verantwortung, in Misstrauen ihm gegenüber. Das zerstört unser Leben, die Undankbarkeit. Und ein Blick zu Jesus, in dem wir ihm vertrauen, der ändert es. Und das Leben kommt in uns. Johannes 6, Vers 40, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tage auferwecke. Und darum möchte ich am Ende ein anderes Bild zeigen. Hinsehen, so wie die Menschen auf diesem Bild sich alle ausrichten auf ihn, den Gekreuzigten. Der Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden, sagt Jesus. Das ist unsere Chance. Egal welches Gift in uns drinsteckt, das Gift des Misstrauens, das Gift der Unversöhnlichkeit, was auch immer. Hinschauen auf Jesus und das Leben kommt in uns. Lasst uns beten. Ja, wir erkennen uns auch in den Israeliten. Wenn wir ehrlich sind, dann sind sie nicht so anders wie wir und wir nicht so anders wie sie. Herr, und wir wollen lernen, auf dich zu schauen, dir zu vertrauen, es zu glauben, dass alles, was für uns wichtig ist, damit unser Leben ein Ziel hat und ankommt, das Vertrauen und der Blick auf dich ist. Danke, dass du rettest, ohne Voraussetzungen, ohne Unterschiede und so fort. Danke, Herr, dass wir auf dich schauen dürfen. Amen.